Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Wir sprechen über den Kampf gegen das Coronavirus und da steckt es ja schon drin, kämpfen. Wir hören gerade viel solche Sprache, solche Kriegsrhetorik. Einer, der das ziemlich intensiv tut in den letzten Tagen, ist Emmanuel Macron, also Frankreichs Präsident. Der sagt solche Sätze wie, wir werden das durchstehen, weil wir nicht aufgeben werden, weil wir stark sind, wir sind im Krieg. Und er setzt ja auch das Militär zum Beispiel ein, um Menschen zu transportieren. Ist ein Beispiel. Es gibt natürlich genug andere. Auch in Deutschland melden sich zum Beispiel Reservisten freiwillig zurück in diesen Tagen. Oder, um noch ein letztes zu nennen, Donald Trump, der so einen Kriegsmechanismus jetzt ganz aktuell in Kraft setzt, um General Motors zu zwingen, Beatmungsgeräte herzustellen. Sind wir denn im Krieg? Sie haben gerade schon gesagt, wir haben vielleicht so Verhaltensweisen, aber sind wir im Krieg?
Ich würde sagen, nein. Und zwar auch deshalb, weil ich diese Rhetorik schwierig finde. Gerade wenn man sich intensiv mit dem Krieg beschäftigt, sieht man ganz viele Unterschiede natürlich zwischen einer Pandemie und einem Krieg. Aber was und wenn Macron sagt, wir kämpfen jetzt gegen den unsichtbaren Feind, würde ich sagen, das ist sozusagen säbelrasselnde politische Rhetorik, die man auch aus politischen Gründen kritisieren kann. Und das würde ich auch tun. Als Soziologin, die sich viel mit Alltag im Krieg beschäftigt hat, würde ich aber trotzdem gleichzeitig bestimmte Strukturähnlichkeiten herausstellen, wenn man auf die Veränderung des Alltags guckt, die eintreten durch die Pandemie. Und da sieht man tatsächlich Ähnlichkeiten und das hat was damit zu tun, dass Anpassung des Alltags im Krieg darüber funktioniert, dass ich versuche, eine Gefahr zu antizipieren und ihr aus dem Weg zu gehen. Also Menschen, die in Kriegsgebieten leben, die lernen zu verstehen, was sind hier so Situationskonstellationen, da könnte was passieren und dann macht man einen Bogen drum. Man versucht zu verstehen, gibt es Zeiten, in denen besonders wahrscheinlich ist, dass was passiert, gibt es Orte, die besonders gefährdet sind und dann baut man das so in seinen Alltag ein. Sozusagen die Vermeidung der Gefahr. Und die Analogie, oder nicht die Analogie, die strukturelle Ähnlichkeit besteht darin, dass in einer Pandemiesituation eigentlich sowas Ähnliches passiert. Also auch wir versuchen jetzt alle, eine Gefahr zu vermeiden. Diese Gefahr ist natürlich ganz anders, weil die ist nicht sichtbar. Und aber dass wir praktisch herumtanzen um die Gefahr und unser Alltagshandeln an der Gefahr ausrichten, das ist die große Ähnlichkeit, die es zwischen beiden Szenarien gibt. Ein großer Unterschied ist aber eben auch noch, dass die, also Krisen sind ja immer Stresssituationen individuell und kollektiv. Und die eine wichtige Form der Krisenbewältigung ist, dass man mit anderen zusammen ist, dass man irgendwas zusammen macht. Also Kabul hatte eine Zeit lang eine florierende illegale Partyszene, beispielsweise Beirut auch. Oder Gottesdienste werden wichtig, je nachdem, was einem so liegt. Oder manchmal auch einfach nur berufliche Tätigkeit mit anderen.
Aber das ist ja spannend, das wird uns ja gerade genommen.
Ganz genau. Und die Pandemie und in dieser Hinsicht greift die Pandemie die Gesellschaft noch viel stärker an, weil sie nämlich diese Krisenbewältigungsmechanismen eigentlich erstmal aussetzt und den Menschen es irgendwie auferlegt, entweder zu vereinsamen oder sich ganz schnell was anderes einfallen zu lassen, was zumindest ein bisschen ersetzt, was uns verloren gegangen ist.
Glaskugeln immer schwierig, aber sind das? Ich meine, Sie haben ja auch eben in anderen Ländern zu solchen Situationen, zu kriegerischen Situationen dann geforscht. Sind solche Veränderungen bleibend, nachhaltig?
Also das ist das, was man sehen kann an der Forschung zum Krieg. Sie dauern erst, also sie sind nachhaltig in dem Sinne, dass sie nicht einfach von alleine weggehen, wenn die Krise vorbei ist. In vielen Nachkriegsgesellschaften ist das Problem, dass auch wenn jetzt beispielsweise in Angola der Krieg vorbei gewesen ist, war es ja immer noch ein Land, wo ein Großteil der Bevölkerung arm war und irgendwie das Leben im Stress weiterging, aus anderen Gründen. Deswegen wird es noch schwieriger, bestimmte Transformationen des Alltags rückgängig zu machen. Aber auch hier wird nach der, sagen, wenn der letzte Patient geheilt ist, werden diese Verhaltensänderungen, an die wir uns alle gewöhnt haben, nicht einfach verschwinden. Und wenn man jetzt beispielsweise an so etwas eben wie die Nachbarn, die hinter der Tür stehen und gucken, was ihre Nachbarn so treiben, denkt, dann merkt man, dass hier doch mehr auf dem Spiel steht, als jetzt eben mal ein paar Gesetze, die uns dabei helfen sollen, eine Epidemie zu beenden.
Aber diese Skepsis, die Sie beschrieben haben, dieses eben mal gucken, wie oft die Nachbarin oder der Nachbar denn rausgeht und mit wem die sich vielleicht sogar auch noch treffen, verbotenerweise. Ja. Also das auf der einen Seite. Das passt aber doch eigentlich gar nicht zu diesem anderen, was wir erleben, nämlich Sie sagen, der Wunsch ist da, zusammen was zu machen. Ja. Und wir erleben ja auch solche Dinge wie Nachbarschaftshilfe, Solidarität, Nachbarinnen und Nachbarn, die sich vorher nicht kannten, jetzt plötzlich kennenlernen, überraschenderweise. Ja. Das passt ja eigentlich nicht zusammen.
Naja, es passt schon insofern zusammen. Jemand schrieb mir kürzlich in einer E-Mail, der auch in einer Situation ist, wo Hilfe nötig ist, dass man hat das Gefühl, jetzt merkt man, aus welchem Holz die Leute geschnitzt sind. Und ich glaube, jeder hat auch in den letzten Tagen die Erfahrung gemacht, dass man mit den eigene Stärken sieht, die man vielleicht selber gar nicht vermutet hat, aber eben auch auf Schwächen, die man vielleicht schon kannte, vielleicht aber auch nicht, zurückgeworfen ist. Mhm. Und insofern findet eben beides statt. Und das ist auch typisch für Krisensituationen, was der Volksmund sagt, das bringt das Beste und das Schlechteste im Menschen zum Vorschein. Und genau so ist es in diesem Fall auch, wie der Volksmund sagt.
Jetzt sind wir zwischendurch bei dem soziologischen Blick auf uns alle sozusagen gelandet im Alltag, haben angefangen bei der Kritik oder der Herkunft irgendwie dieser Geschichte im politischen, rhetorischen. Ja. Lassen Sie uns da nochmal darauf zurückkommen. Ist dieses diese politische Kriegsrhetorik auch so eine Art, ein Zeichen von Hilflosigkeit, Stärke zeigen und sagen, wir wissen, was zu tun ist, obwohl wir es vielleicht eben gar nicht immer wissen?
Ja, also so kann man es auf jeden Fall lesen. Also es gibt, das gehört auch zu dieser Forschung über den Alltag, es ist eigentlich schwierig, in einer Krise zu genuinen neuen Erkenntnissen ganz spontan zu gelangen, die Antwort auf alle Fragen, die sich plötzlich neu stellen, bilden. Mhm. Deswegen improvisieren alle auf der Basis dessen, was da ist. Und Kriegsrhetorik ist eine Rhetorik, die sozusagen kulturell tief verwurzelt ist, immer zur Verfügung steht und sozusagen eine Rhetorik, die man gut in Anschlag bringen kann. Das Problem daran ist aber, dass sie das tatsächliche, sozusagen die tatsächliche Herausforderung, also wie sowas wie Sozialität, Gemeinschaftlichkeit, die wichtig ist in Krisenzeiten, nicht nur psychologisch, sondern eben auch aus gesellschaftlicher Perspektive, wie man die eigentlich, wie soll man sagen, nähren oder stärken kann. Also ich war beeindruckt von der Rede der Kanzlerin, weil die hat nämlich genau beides gemacht. Die hat gesagt, wir brauchen jetzt den Abstand, und dann hat sie mit demselben Nachdruck und auch derselben Emphase angefangen, darüber nachzudenken, wie wir im Abstand trotzdem miteinander bleiben sein können und ohne dabei nationalistisch oder säbelrasselnd oder exklusiv zu werden. Und wenn die Kriegsrhetorik so laut wird und praktisch der Rest sich einfach darin erschöpft zu sagen, das schaffen wir müssen zusammenhalten, Punkt, dann sind auch Gespaltungsspielräume verschenkt. Also eigentlich muss man jetzt viel, viel mehr darüber nachdenken, wie bleiben wir gemeinsam handlungsfähig.